der Allmächtige regiert und was da alles bewogen wird und in Szene gesetzt wird, davon möchte ich auch heute etwas sagen. Vor einem Monat, vor 4 Wochen, war ja ein großes kirchliches Ereignis. Ich stelle keine Fragen. Es war Pfingsten. Wir haben die Pfingstpredigt gehört von Karl, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ein ganz besonderes Ereignis zu Pfingsten, wo so viel geschehen ist, mit einer großen Auswirkung. 3000 Seelen wurden gerettet. 3000 Menschen sind gläubig geworden, haben den Herrn Jesus angenommen, haben sich taufen lassen und wurden zu einer Gemeinde zusammengefügt. Somit entstand die erste Gemeinde in Jerusalem, die einen besonderen Auftrag und eine besondere Arbeit in dieser Welt hatte. Nämlich von dort aus sollte das Evangelium in die Welt hinaus verbreitet werden. Die erste Gemeinde in Jerusalem hat etwas getan, was sehr beständig ist, auch notwendig war zu der damaligen Zeit und auch heute noch nötig ist. Ja, sie blieben, heißt es im Wort Gottes, sie blieben beständig in der Lehre. Sie haben ihre Bibelstunden treu besucht und mitgewirkt, haben Gottes Wort gerne gehört. Sie blieben beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft. Sie haben die Gemeinschaft zusammengehalten, sie gefördert und damit auch vielen Einlass gegeben in ihre Gemeinschaft, eingeladen. Sie haben abwechselnd von Haus zu Haus das Abendmahl gefeiert. Ein Akt, den ihnen der Herr Jesus einige Male in seiner Gegenwart gezeigt hat. Sie haben das Brotbrechen geübt. Und was ganz wichtig ist, sie waren beständig in ihren Gebeten. Sie haben auch ihre Gebetsstunden treu besucht, ohne Ausflüchte und dort mitgebetet. Zusammengefasst heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele und sie hatten alles gemeinsam. War damals sehr notwendig in dieser Zeit, wo manche viel hatten, manche wenig hatten und manche gar nichts hatten. Sie hatten diese Gemeinschaft auch betrieben und alles gemeinsam geteilt, an Hab und Gut. Und weil bei dieser vielen Gemeinschaft mit so vielen Menschen das Wort oft zu kurz geblieben ist, weil sie so viel zu tun hatten, die Menschen zu versorgen mit dem Essen, die Witwen und die Armen zu speisen, ist ihnen das zu viel geworden. Und die Apostel wollten aber das Wort verkündigen. Das war ihnen wichtiger. Und so sind sie übereingekommen, Sie werden sich Gehilfen wählen, die diesen Dienst tun, bei den Tischen dienen, die Leute mit Essen versorgen. Und sie haben 7 gewählt. Und einer davon war der Stephanus. Taucht in der Apostelgeschichte einige Male auf. Bis sie ihn verfolgt haben, diesen treuen Diener, und dann auch getötet haben. Aber bevor sie ihn getötet haben, hat er noch die Erlaubnis gehabt, sich zu verteidigen. Eine Verteidigungsrede zu halten. Ich glaube, ihr habt sie sicherlich schon oft gelesen, die Verteidigungsrede des Stephanus. Er beginnt da, wo wir auch angefangen haben in diesem Jahr, im Buch Mose, und ihnen das vorzuwerfen, was Gott für sie getan hat und was sie ihm schuldig geblieben sind. Sie haben auch im zweiten Buch Mose Er hat ihnen auch im zweiten Buch Mose vorgehalten, was wir jetzt durchnehmen. Auch die Geburt Mose, die er hier erwähnt, dass er als Sohn der Tochter des Pharao gegolten hat, dass er aber fliehen musste, weil er einen Ägypter erschlagen hat. Für sein Volk hat es getan. Und darum musste er dann fliehen. Und auf diesem Weg ist ihm auch Gott begegnet in einem brennenden Dornbusch, hat sich ihm geoffenbart, dass er wirklich der allmächtige Gott ist und dass er für sein Volk jederzeit einstehen will. Hat ihm einen Auftrag gegeben, Stephanus alles erzählt, einen Auftrag gegeben, sein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft, aus Ägypten herauszuführen, wo sie gelitten haben, wo sie unterdrückt worden sind und Frontdienste, harte Arbeit tun mussten. Er hat es auch durchgesetzt, Mose, und hat das Volk aus Ägypten herausgeführt, hat er ihnen gesagt. Sie sind ans Rote Meer gekommen, haben diese unüberwindbare Barriere gesehen und das nachdrängende Kriegsherr des Pharao, der sie wieder zurückholen wollte. Mose hat gebetet zu Gott. Er hat ihnen das Meer auseinandergeteilt. Sie konnten trockenen Fuß durchgehen. Sind 40 Jahre lang in der Wüste hin und her gelaufen, obwohl diese Strecke nicht so lang wäre, dass man 40 Jahre brauchen würde, um durchzugehen. Aber ihr Ungehorsam, ihr Murren hat sie immer wieder davon abgehalten, diesen Weg geradewegs in das verheißene Land zu gehen. Sie waren mit Gott nicht zufrieden. Sie haben ein goldenes Kalb gemacht. Das alles hat ihnen Stephanus vorgehalten. Ein Kalb, das sie angebetet haben, worüber Gott zornig war. Und auch Mose und die Gesetze, die Ständaren zerschmettert hat, weil es nicht für würdig empfand, diesem Volk Gesetze zu geben, die doch immer wieder gegen Gott sich auflehnen. Vieles mehr hat ihnen noch vorgehalten. Das, was wir auch in den Bibelstunden gelesen haben, was gut ist zu wissen, wichtig ist. Aber eines hat er ihnen wörtlich ganz klar gesagt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 7, 53. Er hat gesagt, ihr habt das Gesetz empfangen, aber ihr habt es nicht gehalten. Ein schwerer Vorwurf, der hier das Volk getroffen hat, nämlich die Leiter des Volkes, die in der Schrift Bewanderten, die geglaubt haben, sie wissen alles. Auch die Pharisäer, die ihnen als gute Beispiele hätten vorangehen sollen. Ihr habt das Gesetz empfangen, aber ihr habt es nicht gehalten. Diesen Vorwurf wollten sie nicht auf sich sitzen lassen. Und als er dann noch sagte, dass er den Himmel geöffnet sieht, haben sie ihn zu Tode gesteinigt, haben sie ihn erschlagen. Aber Gott hat nicht aufgehört, für sein Volk zu arbeiten, für sein Volk zu wirken und zu werben. Er hat den Saulus, der dabei war, als sie Stephanus gesteinigt haben, gerufen, weil er wollte noch mehr von den Christen töten. Er wollte noch mehr Unheil und Leid unter ihnen anstiften. Hat ihn Gott zu Boden geworfen und hat ihm gesagt, du Saulus, du verfolgst nicht die Gemeinde, du verfolgst mich. Saulus hat gefragt, wer bist du, Herr? Jesus hat gesagt, ich bin es, den du verfolgst. Und so ist es einfach so weit gekommen, dass Paulus dann mehr und mehr von Gott gewusst, erlebt und erfahren hat und sich ihm anvertraut hat und auch Aufträge übernommen hat. Diese frohe Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus hinauszutragen in die Welt. Und er hat sich selbst auf die Reise gemacht, auf den Weg gemacht, diese Botschaft zu verkündigen. Und ist weit herum gewandert, damals in Asien, wo er zu Hause war. Ging auf die erste Missionsreise. Und er wanderte von Antiochia aus, an seinem Heimatort, nach Zypern, ging sehr weit, nach Perge, dann nach Antiochia in Pisidien, weiter nach Ikonion, nach Lystra, und dort wurde der Stephanus gesteinigt. Dann ging er wieder zurück, nach langer Zeit, nach Antiochia in Syrien. Denn er hatte noch nicht alles erfüllt, was Gott von ihm erwartet hat. Er musste noch weitergehen. Er wusste, sein Auftrag geht weiter. Und als er wieder zurück war in Jerusalem, in seiner Ur- und Heimatgemeinde, hat er wieder den Ruf vernommen, er sollte noch mehr tun für Christus, für die Verbreitung des Evangeliums, für die Menschen, die noch in der Finsternis und Todesnacht sitzen. Und von diesem Wirken dann und etwas, ein kleines Teil von der Auswirkung seiner Missionsreise, die er zum zweiten Mal dann begonnen hat, möchte ich euch heute etwas berichten. Was Gott da alles angestellt oder getan hat. Wir lesen es in der Apostelgeschichte in Kapitel 16, die Verse 14 und 15. Es sind nur zwei Verse, die uns eine ganze Geschichte berichten, was Gottes Eingreifen alles bewirken kann. Es heißt hier, Apostelgeschichte 16, in Vers 14 an, und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, gehörte zu, was da Paulus predigte. Und der Herr tat ihr das Herz auf, dass sie Acht hatte darauf, was Paulus redete. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, da bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn Jesus glaube, so nehmt und kommt in mein Haus, bleibt da. Und sie nötigte uns. Soweit die Lesung von der Bekehrung der Purpurhändlerin Lydia. Und sie nötigte uns. Diese zwei Verse bergen aber drei wichtige Grundsätze, die für eine Bekehrung, für einen Weg mit Jesus auch notwendig sind. Das erste ist ein aufrichtiges Suchen. Will an den Tag gelegt sein, um Jesus zu finden. Aufrichtiges Suchen. Das zweite ist ein gesegnetes Finden. Ein gesegnetes Finden. Damit man auch findet, was man sucht. Und das dritte ist lebendiger Glaube. Das gehört zusammen, um es richtig zu machen. Die Frage ist, was veranlasst diese heidnische Purpurkrämerin Lydia, die mit Stoffen gehandelt hat, den Gebetsplatz der jüdischen Frauen vor den Toren von Philippi aufzusuchen? Es war gar nicht ihr Heimatort, ihre Heimatstadt. Vielleicht war sie auch in Geschäften unterwegs, ist möglich. Aber warum geht sie dorthin und was sucht sie dort an diesem Ort? Der liegt schon gar nicht mehr in Asien. Eines wissen wir sicher, sie ist nicht wegen dem Geschäftemachen dorthin gegangen. Sie war unbefriedigt von den heidnischen Religionen, von den Kulten und der Vielfalt der Götter, die ihr angeboten worden sind, dass sie an sie glauben soll, dass sie sie anbeten soll, von den Dämonen, mit denen sie nichts anfangen konnte, auch nicht glücklich werden konnte. In dieser Unbefriedigtheit sucht sie den einen, den lebendigen Gott, der ist, der war und der sein wird. Sie sucht den Schöpfergott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Gott, an den die Juden eigentlich ja glauben. Den sucht sie. Und von diesem Verlangen wird sie getrieben, dass sie sich aufmacht und auch etwas unternimmt. Sie nimmt an jüdischen Gottesdiensten teil, ohne zum jüdischen Glauben überzutreten. Sie bleibt noch das, was sie ist. Aber sie hat ein Argument, was eigentlich ich als das Beste bezeichnen möchte, um Gott zu finden. Sie ist gottesfürchtig. Sie fürchtet Gott in ihrer Art, dass sie nicht Angst hat vor ihm, aber sie hat Ehrfurcht vor ihm. Und darum sucht sie diesen Gott. Dieses ernste, dieses aufrichtige Bemühen der Gottsucherin Lydia zeigt sich darin, wie sie als Heidin das göttliche Gebot der Sabbatheiligung erfüllt. Sie heiligt den Sabbat, sie geht nicht hin, um Geschäfte zu machen, wie es oft vielorts getan wird. Manche missbrauchen kirchliche Versammlungen, um dorthin zu gehen, um Geschäfte abzuschließen, um mit Menschen zusammenzukommen, mit denen sie über Geschäfte reden können und einen Geschäftsabschluss zu machen. Ich kannte selber solche Leute. Und ein Ereignis war auch in unserer Gemeinde dieser Art und Weise. Ein Versicherungsvertreter ist immer zu uns gekommen, hat mitgesungen, hat lange Zeit das Wort gehört, bis wir ihm dann dieses Haus seine Versicherung anvertraut haben. Als er den Vertrag gehabt hat, ist er ausgeblieben. Von dann ist er nie mehr gekommen. Aber er hat auch den Vertrag verloren, weil wir ihn gekündigt haben. Aber so ist das oft geschehen, dass Menschen nur der Geschäfte wegen diese Gemeinschaft, diese mit den Menschen suchen, um ihre Geschäfte zu erledigen. Nicht so aber diese Frau Lydia. Sie fürchtet den lebendigen Gott mehr als den Unwillen auch und den Spott ihrer heidnischen Freunde. Auch sie wird damit konfrontiert, dass sie verspottet wird, wenn sie dorthin geht, dass sie ausgelacht wird, dass man ihr manche Vorwürfe machen wird. Sie fürchtet ihre Freunde, dass sie das tun werden, dass die alle für ihr Verhalten, für ihre Tätigkeit kein Verständnis aufbringen werden. Und das kennen wir, glaube ich, auch. Ich glaube, wir sind alle schon einmal verlacht worden, bespöttelt worden, weil wir eben sagen, wir sind gläubige Christen und wir gehören zur Gemeinde Bergmannsmission, nicht zur großen Kirche und so verschiedenes mehr wird uns da angelastet. Wir kennen das. Wir haben das sicher alle erlebt, ich auch. Ich wurde auch angefeindet. Manche haben mir dabei Honig um den Mund gestrichen, gesagt, ah, du bist doch ein intelligenter Mensch, wie kannst du dich da hineinfügen in diese Gemeinschaft? Auf diese Weise hat man es versucht. Ein anderer hat das ganz, einer meiner Vorgesetzten, brutal ausgedrückt und hat gesagt, bist du auch so ein Trottel, der was diesen Unsinn noch glaubt? Bevor ich antworten konnte, hat ein anderer, der mit ihm zusammen war, gesagt, was redest du da? Lass ihm doch seinen Glauben. Ich musste gar nicht antworten. Ein anderer hat es für mich getan. Aber sicherlich, auch euch sind solche Dinge schon manchmal passiert, wo man über euch gespottet hat. Aber davon dürfen und wollen wir uns nicht beeinflussen lassen. Das Hören des Wortes Gottes an einem Ort, wo wirklich Gottes Wort gepredigt wird, ist der Lydia wichtiger als das Geld verdienen, als Geschäfte machen, wichtiger auch als Vergnügen. Denn oft versäumen wir eine Versammlung, einen Gottesdienst, besonders davon möchte ich abraten, weil uns Vergnügen wichtig ist. Weil dort oder da irgendetwas los ist, wo wir glauben, da müssen wir unbedingt dabei sein und lassen dann die Geschwister in der Versammlung allein. Nicht so die Lydia. Auf dem Weg hier begegnet mir oft, meistens, ein Ehepaar und der Mann macht auch gerne ein wenig Spott über, er geht in die Kirche und ich gehe hierher. Und dann sagt er mal, ja, gehst du wieder, musst du heute predigen. So, ich nein, heute brauche ich nicht predigen, heute höre ich zu. Das tust du dir auch, habe ich gesagt, wenn der Pfarrer predigt. Nein, sagt er, da schlafe ich immer. Warum gehe ich dann hin? Wozu dann den Weg? Kann ich im Bett auch schlafen. Aber der Gott, der Ort, wo die Ehre Gottes wohnt, ist der Lydia lieber, als zu sein bei der gottlosen Hütten. Wie es auch ein Psalm ausdrückt. Der Psalm 26, Vers 8, ist auch sehr interessant. Da sagt David, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Die ist mir lieber, als zu sein in der gottlosen Hütten, wo vielleicht schöne Musik spielt, große Unterhaltung geboten wird. Auch das stimmt. Die Frage ist nur, handeln wir auch oft so? Oder ist uns auch das Hören des Wort Gottes wichtiger als Geld verdienen? Manche müssen es tun am Sonntag. Das weiß auch der Herr, aber der Ort, die Hütte der Gottlosen ist nicht der eigentliche Platz, um Ersatz zu finden. So ein aufrichtiges Suchen, wie es die Lydia an den Tag legt, bleibt bei Gott nicht unbeantwortet und auch nicht unbelohnt. Der Lohn folgt auf dem Fuß, aber es ist noch ein weiter Weg, dahin zu gehen. Nach diesem aufrichtigen Suchen folgt ein gesegnetes Finden. Das ist die Folge. So lohnt Gott die Suche. Aber es geht hier nach dem Wort Gottes. In Jeremia 29, Vers 13 heißt es, so ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Ganz gleich, wo du bist, wie weit du noch entfernt bist, wie weit die Leute noch entfernt sind, die dir das Evangelium verkündigen. So ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich glaube, manche von uns können das auch selbst bestätigen.